1959. Unendlich. Achim Schliebner hat gesagt, man kann nicht bis unendlich zählen. Alexander lag auf seiner Pritsche und träumte davon, bis unendlich zu zählen. Er träumte, dass er der Erste sein würde, der bis unendlich zählt. Er wusste schon, wie man zählt. Er zählte und zählte, zählte sich in schwindelerregende Höhen. Millionen, Trillionen, Trillibillionen, tausend Millionen, Trillibillionen. Und auf einmal war er da. Unendlich. Beifall rauschte. Jetzt war er berühmt. Er stand in einem offenen, schwarzen Tschaika, der sagenhaften sowjetischen Staatskarosse mit massenhaft Chrom und raketenartigen Heckflügeln. Langsam rollte das Gefährt durch die Straße. Links und rechts stammten die Menschenspalier, so wie am 1. Mai, und winkten ihm zu mit kleinen schwarz-rot-goldenen Fähnchen. Dann bekam er ein Buch auf den Kopf. Das war Frau Remschel. Sie passte auf, dass man schlief. Wer nicht schlief, bekam das Buch auf den Kopf. Die Mama holte ihn ab. Es dämmerte schon. Bald kam der Mann, der die Gaslaternen anzündete. »Mama, wann fahren wir denn zur Baba Nadja?« »Ach, Saschenka, das dauert noch.« »Warum dauert immer alles so lange?« »Sei froh, Saschenka, dass es lange dauert. Wenn du groß bist, geht plötzlich alles ganz schnell.« »Warum?« »So ist das eben. Wenn man älter wird, vergeht die Zeit schneller.« Verblüffende Erkenntnis. Dann waren sie schon beim Konsum. Der Konsum lag etwa auf halbem Weg. Es war ein weiter Weg, besonders morgens. Der Rückweg kam ihm immer kürzer vor. Er überlegte, ob es daran lag, dass er am Nachmittag schon wieder ein kleines bisschen älter war. Im Konsum gab es Milch gegen Marke. Mit einer großen Kelle füllte die Verkäuferin die Kanne. Früher hatte das immer Frau Blumert getan, aber Frau Blumert hatte man verhaftet. Er wusste auch, warum. Weil sie Milch ohne Marken verkauft hatte, hatte Achim Schliebner gesagt. Milch ohne Marken war streng verboten. Deswegen war Alexander entsetzt, als er die neue Verkäuferin sagen hörte, »Macht nichts, Frau Umnitzer, dann bringen Sie Ihre Marke morgen.« Seine Mutter suchte immer noch in ihrem Portemonnaie. »Ich will aber gar keine Milch«, sagte Alexander. »Wie bitte?« Entsetzen hatte sich auf seine Stimme gelegt. Er konnte kaum sprechen. »Ich will keine Milch«, wiederholte er leise. Sie verließen den Laden, seine Beine bewegten sich kaum, seine Mutter kniete neben ihm nieder. »Was ist denn, Saschenka?« Silbenweise teilte er seine Befürchtungen mit, seine Mutter lachte. »Aber Saschenka, ich werde doch nicht verhaftet!« Er begann zu weinen. Seine Mutter hob ihn hoch und küsste ihn. Lapetschka nannte sie ihn. Pfötchen. »Aber Frau Blumert ist verhaftet worden«, sagte er. »Ach, Unsinn«, die Mama verdrehte die Augen. »Wir sind doch nicht in der Sowjetunion.« »Warum?« »Ach, das red ich bloß so daher«, sagte die Mama. »Nicht, dass du Omi erzählst, in der Sowjetunion wird man verhaftet.« Papa war Doktor. Kein richtiger Doktor, sondern Doktor im Bücherschreiben. Papa war sehr groß und sehr stark und wusste alles. Mama wusste nicht alles. Mama konnte noch nicht mal richtig Deutsch. »Na, was heißt denn auf Deutsch Krisa?« Schon war Mama außer Gefecht gesetzt. Andererseits hatte Mama im Krieg gekämpft, gegen die Deutschen. »Hast du welche totgeschossen?« »Nein, Saschenka, ich hab nicht geschossen. Ich war Sanitäterin.« Trotzdem erfüllte es ihn mit Stolz. Seine Mama hatte den Krieg gewonnen. Die Deutschen hatten verloren. Seltsamerweise war Papa auch Deutscher. »Hast du gegen Mama gekämpft?« »Nein, ich war, als der Krieg anfing, schon in der Sowjetunion.« »Warum?« »Weil ich aus Deutschland geflohen bin.« »Und dann?« »Hab ich Holz gefällt.« »Und dann?« »Hab ich Mama kennengelernt.« »Und dann haben wir dich geboren.« Geboren, das stellte er sich so vor, wie ein Loch in die Erde bohren, so ähnlich wie Omis Rasensprenger. Das war eine lange Stange mit Spitze, die wurde in den Rasen gebohrt. Der Rest war noch unklar. Es hatte mit Erde zu tun. Die Wochentage, Montag bis Freitag. Und auch das wusste er schon. Es gab ersten Freitag und zweiten Freitag. Zweiten Freitag ging er nämlich zur Omi. Omi-Welt. Hier war alles ein bisschen anders. Und er sprach auch gleich anders. So ein bisschen kompliziert. Omi, machen wir heute wieder unser Geheimnis? Selbstverständlich, mein Spätzchen. Zuerst wurde der Tisch gedeckt. Dienstfertig flitzte Alexander zwischen Küche und Salon hin und her, wie die Omi das große Zimmer nannte. Die Regel des Tischdeckens. Die Servietten in silberne Ringe gesteckt lagen ganz außen, dann das Messer, dann die Gabel und dann das Stullenbrett. Bei Omi wurde nämlich vom Stullenbrett gegessen. Das war sehr praktisch, weil man dann besser die Brotrinde abschneiden konnte. Wilhelm vertrug nämlich keine Brotrinde. Der Löffel wurde oben quer über das Stullenbrett gelegt. Den Löffel brauchte man für Omis berühmte Zitronencreme. Zitronencreme war Alexanders Lieblingsspeise. Er wusste auch nicht, wie das gekommen war. Eigentlich schmeckte ihm Zitronencreme überhaupt nicht. Trotzdem war es nun mal seine Lieblingsspeise. Bei Omi. Außerdem trank er bei Omi Kamillentee und aß Schmelzkäse und Leberwurst. Zwischendurch machten sie ihr Geheimnis. Ihr Geheimnis bestand darin, dass sie in der Küche Toastbrot knabberten. Schnurpsbrot hieß das. Die Sache war die. Wilhelm vertrug kein Schnurpsbrot und er vertrug es auch nicht, wenn andere Schnurpsbrot aßen. Er bekam davon Gänsehaut, sagte die Omi. Also mussten sie das Schnurpsbrot heimlich in der Küche essen. Mit Marmelade. Bis Wilhelm erschien. »Na, hombre?« Dabei griff Wilhelm ihm derb ins Gesicht. Wilhelm hatte zwar einen kleinen Kopf, aber große Hände. Das kam daher, dass Wilhelm früher einmal Arbeiter gewesen war. Heute war Wilhelm was Hohes, aber die Arbeiterhände hatte er immer noch. Eine davon reichte aus, um Alexanders Gesicht zu bedecken. »Na, dann wollen wir mal sehen, was ihr da angerichtet habt für ein Affenfraß«, sagte Wilhelm und stolzierte in den Salon. »Wilhelm scherzt«, raunte die Omi Alexander zu. Zum Abendbrot gab es Musik aus dem Schallplattenspieler. Das war ein dunkler Schrank mit einer halbrunden Klappe, die man nach oben öffnete. Wilhelm war gegen Musik. »Du immer mit deinem Zeug«, sagte er. Aber er war der Einzige, der den Schallplattenspieler bedienen konnte. Deswegen bettelte die Omi: »Wilhelmchen, leg uns doch eine Schallplatte auf. Alexander hört so gern horchende Grete.« Schließlich nahm Wilhelm eine Platte aus dem Schrank, ließ sie aus der Hülle gleiten, nahm einen Pinsel und fuhr dann, während er die Platte so in der Hand hielt, dass er nur den Rand und die Mitte berührte, in leicht übertriebenen Kreisbewegungen über die Rillen, wobei er die Platte wieder und wieder gegen das Licht hielt. Dann suchte er eine Weile den Schniepel, der durch das Loch in der Mitte der Platte musste und den man ja, während man über dem Plattenteller hantierte, nicht sah. Schwieriger Vorgang. Wenn das gelungen war, stellte Wilhelm die Geschwindigkeit ein, bückte sich, den Hals verdrehend hinab, sodass Alexander ihm auf seinen glatzigen Kopf gucken konnte, und senkte vorsichtig die Nadel, bis das geheimnisvolle Knistern vernehmbar wurde. Dann kam die Musik. Goldene Grete. Alexander stellte sich eine vergoldete Fischgräte vor. Unklar blieb, was das mit der Musik zu tun hatte. Da es bei seinen Eltern keinen Plattenspieler gab, war Goldene Grete im Grunde die einzige Musik, die er kannte, die aber dafür gut. Obwohl er kein Wort verstand, den Refrain hätte er mitsingen können. »Weißt du denn, warum die Indianer Indianer heißen?« fragte Wilhelm und klatschte sich eine Scheibe Brot aufs Brett. Alexander wusste, warum die Indianer Indianer hießen. Das hatte Wilhelm bereits zweimal erklärt. Gerade deswegen zögerte er mit der Antwort. »Aha«, sagte Wilhelm, »weiß er nicht. Keine Ahnung, die jungen Menschen.« Er klatschte sich eine Portion Butter aufs Brot und verschmierte sie mit einer einzigen Bewegung. »Kolumbus«, sagte Wilhelm, »hat die Indianer Indianer genannt, weil er dachte, er ist in Indien, comprende? Und wir nennen sie immer noch so. Ist das nicht ein Blödsinn?« Er schmierte sich eine dicke Schicht Leberwurst auf das Brot. »Die Indianer«, sagte Wilhelm, »sind die Ureinwohner des amerikanischen Kontinents. Ihnen gehört Amerika. Aber stattdessen?« Er legte sich noch eine saure Gurke aufs Brot, genauer, er warf sie aufs Brot, aber die Gurke fiel wieder herunter und rollte auf die Tischdecke. »Stattdessen«, sagte er, sind sie heute die Ärmsten der Armen, enteignet, ausgebeutet, unterdrückt. Dann zerteilte er die Gurke, drückte die Gurkenhälften tief in die Leberwurst ein und begann geräuschvoll zu kauen. Das, sagte Wilhelm, ist Kapitalismus. Nach dem Abendbrot gingen Omi und Alexander in den Wintergarten. Im Wintergarten war es warm und feucht, es roch süßlich-salzig, fast wie im Zoo. Der Zimmerspringbrunnen brummte leise. Zwischen Kakteen und Gummibäumen standen und lagen Dinge herum, die Omi aus Mexiko mitgebracht hatte. Korallen, Muscheln, Dinge aus echtem Silber, die Haut einer Klapperschlange. Omi begann zu erzählen. Sie erzählte von ihren Reisen, von tagelangen Reittouren, von Regentropfen, die so groß waren wie Kokosnüsse, vom Urwald, der so dicht war, dass man sich mit einer Machete einen Weg herausschlagen musste und der, wenn man wieder zurückkam, schon wieder zugewachsen war. Heute erzählte Omi von den Azteken. Das letzte Mal hatte sie erzählt, wie die Azteken durch die Wüste gewandert waren. Heute fanden sie die verlassene Stadt, und weil niemand dort wohnte, glaubten die Azteken, hier seien die Götter zu Hause und nannten die Stadt Teotihuacan, der Ort, wo man Gott wird. Omi, aber in Wirklichkeit gibt's keinen Gott. In Wirklichkeit gibt's keinen Gott, sagte Omi und erzählte, wie die Götter die fünfte Welt gründeten. Denn die Welt, sagte Omi, war schon viermal untergegangen und es war dunkel und kalt und keine Sonne war mehr im Himmel und einzig auf der großen Pyramide von Teotihuacan brannte noch eine Flamme und die Götter versammelten sich, um zu beraten und sie kamen zu dem Schluss, nur wenn einer von ihnen sich opferte, würde es eine neue Sonne geben. Omi, was heißt denn opfern? Das heißt, einer musste sich in das Feuer werfen, um als neue Sonne am Himmel aufzuerstehen. Warum? Einer musste sich opfern, damit das Leben der anderen weiterging. Verblüffende Erkenntnis. Im April, Geburtstag. Er bekam einen Roller mit Luftbereifung, einen Schwimmring und einen Raupenschlepper, elektrisch. Nun, da er 5 war, stellte sich die Frage erneut. »Mama, wann fahren wir denn zur Baba Nadja?« »Anfang September.« »Wann ist denn September?« »Na, jetzt wird es erst mal Mai, dann Juni, Juli, August, dann September.« Alexander war wütend. »Du hast gesagt, wenn man größer wird, vergeht die Zeit schneller.« »Wenn du groß bist, Saschenka, richtig groß.« »Wann bin ich denn richtig groß?« »Richtig groß bist du mit 18.« »Wie groß bin ich dann? So groß wie Papa?« »Bestimmt größer.« »Warum?« »Das ist eben so. Kinder werden meistens größer als ihre Eltern. Und die Eltern werden im Alter ja auch wieder ein bisschen kleiner.« Der Sommer begann. Das Gras war jetzt warm, die Luft schwirrte vor Insekten und niemand erinnerte sich mehr an die Gänsehaut am ersten Tag, als man kurze Hosen anhatte. Niemand konnte sich vorstellen, dass der Sommer jemals zu Ende ging. Flitzebogen bauen. Pfeile aus einem namentlich nicht bekannten Gesträuch, Spitzen mit Kupferdraht umwickelt. Uwe Ewald schießt Frank Petzold ins Auge. Krankenhaus, Riesenanschiss. Mit Kreide auf der Straße malen. Peter Hoffmann malt ein Hakenkreuz, macht daraus aber sofort ein Fenster, durch Ergänzung von Strichen. Grüne Äpfel fressen mit Matze und Durchfall. Im Sandkasten bei Hoffmanns werden Städte für Feuerkäfer gebaut. Die gibt's jetzt in Massen. Die Steine sind von der Sonne warm, darauf sitzen sie, reglos, in Scharen. Und gerade als der Sommer vollständig zum Stillstand kommt, als die Tage sich nicht mehr von der Stelle bewegen, als die Zeit allen Versprechungen zum Trotz zu vergehen aufhört, und Alexander es fast schon vergessen hat, sagt seine Mutter, »Nächste Woche fahren wir zur Baba Nadja.« »Nächste Woche«, verkündete Alexander, »fahre ich in die Sowjetunion.« Achim Schliebner zeigte sich wenig beeindruckt. »Die Sowjetunion ist das größte Land der Welt«, sagte Alexander. Aber Achim Schliebner sagte, »Amerika ist größer.« Die Reise. Grüner Waggon. Schlafwagen, gemütlich wie ein Häuschen auf Rädern. Man konnte auch Tee bestellen, auf den Teegläsern war der Kreml drauf. Um den Kreml herum kreiste ein kleiner Sputnik. Dann endlich Slava. Das Haus von Baba Nadja war klein. Eine Küche, ein Zimmer. In der Mitte des Hauses ein Ofen. Auf dem Ofen schlief Baba Nadja. Mama und Alexander schliefen im Bett. Der Hof. Eine Sauna, ein Stall. Der schwarz-weiße Hund an der Kette hieß Druschba. Druschba hieß Freundschaft. Freundschaft bellte. Die Kette rasselte. Baba Nadja schimpfte: Freundschaft, halt's Maul. Im Stall wohnten die Kuh und das Schwein. Die Kuh war braun und hieß Marfa, das Schwein hieß einfach nur Schwein. So wie Wilhelm einfach nur Wilhelm hieß. Sehr interessant. Wasser aus dem Brunnen holen. Baba Nadja hatte eine Art Bügel, den legte sie sich über die Schultern, links und rechts einen Eimer dran, dann gingen sie los. Der nächste Brunnen war nicht weit. Den Eimer hängte man an einen Haken, runter ging er von ganz allein. Alexander durfte mit hochkurbeln. Abends kam Besuch. Pavel Avgustevich, mit Krawatte und Anzug. Ein seltsamer Mensch, dünn und altmodisch. Küsste Mama die Hand. »Eine Schande ist das«, sagte Mama zu Baba Nadja. »Pavel Avgustevich hat am Konservatorium studiert.« »Was will man machen?« antwortete Baba Nadja. »Gott hat es nun mal so bestimmt.« Andern Tags kamen alte Frauen mit Kopftüchern. Sie sangen bis in die Nacht, zuerst lustige Lieder, dabei klatschten sie in die Hände, manche tanzten sogar, dann sangen sie traurige Lieder, dann weinten sie. Zum Schluss umarmten sich alle und wischten sich die Tränen aus dem Gesicht. »Schade«, sagte Alexander, »dass wir nicht auch zu Hause alle in einem Zimmer wohnen.« Wieder zu Hause. Zweiten Freitag zu Omi, jetzt hatte er was zu erzählen. »Wir sind 5 Tage Zug gefahren.« »Das ist sehr interessant«, sagte Omi. »Aber willst du das nicht lieber nachher beim Abendbrot erzählen? Dann hört Wilhelm es auch. Für Wilhelm ist das auch alles sehr interessant.« Die Sache war ihm nicht ganz geheuer. Omi ermutigte ihn. »Wir machen es so. Ich gebe dir ein Stichwort und dann legst du los.« »Stichwort?« »Zum Beispiel Sowjetunion«, erklärte Omi. »Ich sage zum Beispiel, ich würde gern mal Urlaub in der Sowjetunion machen. Das ist für dich das Stichwort.« Wilhelm klatschte sich Butter aufs Brot. »Die Indianer«, erklärte er, »sind heute die Ärmsten der Armen. Unterdrückt, ausgebeutet, ihres Landes beraubt.« Omi sagte, »In der Sowjetunion gibt es keine Ausbeutung und Unterdrückung.« »Das klar«, sagte Wilhelm. Omi schaute Alexander an und sagte noch einmal, »In der Sowjetunion gibt es keine Ausbeutung und keine Unterdrückung.« »Ach ja«, sagte Wilhelm, »du warst doch gerade in der Sowjetunion, erzähl doch mal.« Plötzlich war Alexanders Kopf leer. »Na was«, sagte Wilhelm, »redest du nicht mit einfachen Leuten?« »Bei Baba Nadja«, sagte Alexander, »kommt das Wasser aus einem Brunnen.« Wilhelm räusperte sich. »Na schön«, sagte er, »kann schon sein. Als wir in die Sowjetunion kamen, Lotti, weißt du noch, da gab es sogar noch in Moskau Brunnen.« »In Moskau? Stell dir das vor. Und heute? Du warst doch auch in Moskau, oder?« Alexander nickte. »Na bitte«, sagte Wilhelm. »Und wenn du groß bist, da muss man nirgends in der Sowjetunion mehr Wasser aus einem Brunnen holen. Wenn du so groß bist wie dein Vater, dann ist in der Sowjetunion längst der Kommunismus angebrochen und vielleicht schon überall auf der Welt.« Dass sämtliche Brunnen abgeschafft werden sollten, fand Alexander wenig erfreulich, aber er wollte Wilhelm nicht wieder enttäuschen. Deswegen sagte er, »Die Sowjetunion ist das größte Land der Welt.« Wilhelm nickte zufrieden, sah ihn erwartungsvoll an. Auch Omi sah ihn erwartungsvoll an. Und Alexander fügte hinzu, »Aber Achim Schliebner sagt, dass Amerika das größte Land der Welt ist.« »Aha«, sagte Wilhelm, »interessant.« Und zu Omi sagte er, »und gewählt haben die auch wieder nicht, die Schliebners. Aber die kriegen wir auch noch dran.« Es ist Sonntag. Alexander geht mit seinen Eltern die Straße entlang. Es ist die Thälmannstraße. Die Bäume sind bunt. Es riecht nach Rauch. Die Leute haken das Laub zusammen und verbrennen es in kleinen Haufen. Man kann Kastanien in die Glut werfen, die knallen nach einer Weile. Sie gehen mitten auf der Straße, Hand in Hand, links Mama, rechts Papa, und Alexander erklärt, wie er sich die Sache so vorstellt. Ich werde groß, dann werdet ihr wieder klein, und dann werdet ihr wieder groß und ich wieder klein. Und so geht das weiter. Nein, sagt sein Vater, ganz so ist das nicht. Wir werden zwar mit der Zeit etwas kleiner, aber nicht jünger. Wir werden älter, und irgendwann sterben wir. Stirbt jeder? Ja, Sascha. Sterbe ich auch? Ja, auch du stirbst irgendwann. Aber bis dahin ist es noch ganz, ganz, ganz weit. So unendlich weit, daran brauchst du noch nicht zu denken. Verblüffende Erkenntnis. Unendlich. Dort hinten, wo sich alles im Rauch verlor, wo die Bäume allmählich kleiner wurden, dort hinten musste es sein. Dorthin gingen sie, seine Eltern und er. Die kühle Luft streifte seine Wangen. Sie gingen und gingen, so beängstigend leicht, und doch fast ohne sich von der Stelle zu bewegen.